Ja, liebe Lucy, also ich muss ehrlich sagen, ich freue mich darüber, dass du diese Hausaufgabe bekommen hast, weil dadurch sind wir schon ein bisschen in der Predigt drin, ne? Es gibt ganz verschiedene Arten von Warten, so ärgerliches Warten, entweder dass der andere zu schnell ist oder manchmal auch andersrum, dass der andere viel zu langsam ist, ja, und nicht hinterherkommt. Man wartet voller Vorfreude, man wartet ja voller Anspannung, Angst. Man wartet geduldig und manchmal auch ungeduldig. Und ja, wir warten, du hast davon erzählt, wir warten auf die Bahn oder den Bus. Und ich musste daran denken, in Berlin früher, da musste ich oft auf die U-Bahn warten. Da ist man ja dann halt meistens unten, 3 Meter, 10 Meter. Und sage ich mal, oben scheint die Sonne und man selbst sitzt in so einem blöden Tunnel und die U-Bahn kommt nicht. Und man sieht immer nur das Gleiche, keine Autos, die vorbeifahren. Also die Bahn kommt ja eben nicht. Und darum ist es in Berlin, das ist so, wenn du gerade die Treppe zum Bahnsteig runterkommst und siehst die U-Bahn dort stehen oder du bist noch oben, vielleicht irgendwie steigst um und du hörst, dass da eine kommt. Vielleicht du weißt gar nicht, ob es die richtige Richtung ist. Du fängst an zu rennen. Einmal rannte ich auch los. Ich hatte Besuch und dann halt hinterher. Und dann, wir bekamen die Bahn auch und dann sitzt man so außer Atem, so voll, sitzt man dann in der Bahn drin und dann kam die Frage, ja, wann wäre denn die nächste Bahn gekommen? Meinte ich, naja, es ist Berufsverkehr, so in 3 oder 5 Minuten. Und da fängst du so an zu rennen. Aber auch 3 oder 5 Minuten, die können manchmal ganz schön lange werden. Also, warten, das heißt, dass ich Sachen nicht in der Hand habe. Ich kann nichts ändern an den Umständen. Also, wenn ich mein Auto zur Reparatur bringe, bin ich darauf angewiesen, dass die Werkstatt ihren Job macht. Ich habe keine Kontrolle über Regen und Sonnenschein, wenn ich bei einer Wanderung im strömenden Regen in einer Wanderhütte zusammengepfercht mit 20 anderen Wanderern sitze und auf das Ende des Regens warte, kann ich nichts machen. Oder umgekehrt, wenn ich auch Gießkannen schleppe, damit mir meine Aussaat im Garten nicht vertrocknet, weil es nicht regnet. Ich habe es auch nicht in der Hand, wenn ich vor einer selbst öffnenden Tür kurz innehalten und warten muss, bis der Bewegungsmelder endlich reagiert und merkt, dass da jemand vor der Tür steht. Oder wenn ich im Auto darauf warte, dass der Vordermann an der Ampel versteht, dass es grüner nicht wird. Warten gehört zum Leben dazu. Wir warten darauf, dass wir endlich in die Schule kommen. Wir warten darauf, dass wir endlich eigenes Geld verdienen. Wir warten auf den oder auf die Richtige. Wir warten auf die Geburt des Kindes. Dann warten wir darauf, dass sie irgendwann selbstständiger werden und selbstständig werden. Wir warten auf den Ruhestand, auf die großen Tage, auf Jubiläen und Geburtstage. Aber auch darauf, dass wir wieder gesund werden, wenn wir krank sind. Und irgendwann mag es vielleicht auch sein, dass wir auf den Tod warten, wenn wir den Eindruck haben, dass unser Leben nur noch eine Qual ist. Jeder Mensch wartet. Und manchmal ist das eine sehr existenzielle Angelegenheit. Und je mehr Einfluss das Erwartete, das, was wir uns ersehen, auf unser Leben hat, und desto weniger wir es in der Hand haben, wann und ob das Erwartete auch tatsächlich eintrifft, desto mehr kreisen unsere Gedanken darum. Ja, ihr grinst mich jetzt immer so an, so zwischendurch, wenn ich so das sage oder so. Ich merke, das ist einfach so. Und eigentlich als Christen könnten wir uns an dieser Stelle ganz beruhigt zurücklehnen. Wir finden in der ganzen Bibel unzählige Zusagen Gottes, die um dieses Thema kreisen. Mit dem, was uns beschäftigt, Dinge, um die wir uns Sorgen machen, Dinge, die wir nicht in der Hand haben, die sollen wir an Gott abgeben und dann das ihm überlassen. Dann ist er dafür zuständig. Wir brauchen dann eigentlich nicht mehr zu warten oder können ganz entspannt warten. Jesus sagt in der Bergpredigt in Matthäus 6 ab Vers 25: Sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel nicht, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie? Wer ist aber unter euch, der seiner Länge, also des Lebenslänge, eine Elle zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Und was sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, dass doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden, nach dem allen trachten die Heiden? Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage habe. Jesus hat uns verheißen, dass er alle Tage bei uns sein wird, bis an der Weltende. Mit dem, was dich beschäftigt, mit dem, was dir in deinem Leben fehlt, bist du von Gott gesehen und wahrgenommen. Und auch, worum deine Gedanken kreisen, worauf du wartest. Er weiß, was du brauchst und wird deine Gebete zum richtigen Zeitpunkt erhören. Ja, darum hör auf, deine Sorgen zu bekämpfen, indem du dich sorgst. Das bedeutet im Grunde, Öl ins Feuer zu gießen. Unser himmlischer Vater weiß, was wir für Bedürfnisse haben. Er weiß, wo die Dinge sind, die uns beschäftigen, die Dinge, die wir nicht in der Hand haben, die uns zu groß sind. Und er verspricht, unsere Gebete zu erhören. Matthäus 7, Abvers 7, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Wer da sucht, der findet. Wer da anklopft, dem wird aufgetan. Und da kommen wir dem Problem schon ein bisschen näher, denn wir erfahren zwar, dass wir empfangen, finden werden und dass die Tür uns aufgetan wird, aber nicht wann wir empfangen, wann wir finden werden und wann uns die Tür aufgetan wird. Wir erfahren nicht, wie lange wir auf die Antwort Gottes warten müssen. Die ersten Kinder, die ersten Christen hatten schon dieses Problem gehabt, dass sie darauf warteten, dass Jesus wieder auf diese Erde kommen würde. Die waren sich damals sicher, dass die meisten von ihnen es noch erleben würden, dass Jesus wiederkommen würde auf die Erde. Sie waren sich sicher, dass das jüngste Gericht unmittelbar bevorstand. Der Tag, an dem es endlich ein Ende hätte mit Ungerechtigkeit, Not und Elend. Der Tag, an dem sie sehen könnten, was sie geglaubt hatten. Der Tag, an dem Jesus für alle sichtbar sein Friedensreich hier auf der Erde aufrichten würde. Und darum finden wir dann in der Bibel Texte wie den, den wir in der Schriftlesung gehört haben. Und wo es heißt, so seid nun geduldig, Brüder und Schwestern, bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfange den Frühregen und den Spätregen. Ich bin mir sicher, dass wir alle die Situation kennen, dass Gott etwas warten, dass wir warten, dass Gott etwas tut. Aber wir kennen auch die Situation, in denen Gott eingegriffen hat. Und das oft auf eine ganze Art und Weise, ja, dass man daran noch denkt. Also wir haben es schon erfahren, dass es sich lohnt, wenn wir geduldig sind. Wir haben schon erfahren, dass wir im übertragenen Sinn die Ernte einfahren können. Und in dieser Spannung leben wir, dass wir erfahren haben, dass Gott schon gehandelt hat, dass alles gut war. Ich denke, ganz viele von euch kennen solche Situationen, wo Gott wirklich, ja, wo ihr vielleicht sogar ein bisschen erschrocken wart, wie unmittelbar Gott auch Sachen, Gebete erhört hat. Und Situationen, in denen man denkt, Mensch, da tut sich nichts. Da passiert nichts, da geht's nicht weiter. Gott, wann machst du etwas? Und das ist die Spannung, in der wir leben. Wenn Jakobus damals die Menschen aufgefordert hat, geduldig zu sein, dann ist diese Aufforderung auch an uns. Denn bis heute ist Jesus noch nicht wiedergekommen und wir haben unsere Punkte, wo wir warten müssen. Auch wir haben, also wir hängen ja immer noch fest. Das war ja damals der Wunsch. Die Menschen träumten damals, in der Offenbarung ist es so beschrieben, von einer Stadt, mit wo die Straßen aus Gold so gepflastert sind, mit hohen Mauern, wo man sicher war, dass es war ja ihre Not damals, dass es ihnen nicht so ging. Und darum hat sie das so fasziniert, diese Bilder der Offenbarung, was da so verheißen ist. Uns mag es materiell heute besser gehen, dass wir sagen, okay, ob da jetzt Gold auf der Straße liegt oder jetzt ob da Beton liegt, das ist eigentlich egal. Und das spricht uns nicht mehr so an, aber das ist eigentlich, was dahinter steht, dass Gott sagt, ich werde abwischen alle Tränen und ich werde unter euch sein. Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und das Böse wird nicht mehr sein. Das spricht uns doch immer noch an. Wir hängen immer noch fest in einer Welt voller Hunger, Krieg, Hass, Streit, Verrat und anderen Katastrophen. Und das mag das Große sein und natürlich auch mit den Problemen und Fragen halt in unserem Leben, auf die wir keine Antwort haben. Die Frage, warum Menschen, die wir geliebt haben, warum die schon viel zu lange nicht mehr da sind. Irgendwelche Wendungen, Enttäuschungen, Verletzungen, Krankheiten, die uns den Boden unter den Füßen weggezogen haben. Warum wird das nicht besser? Warum warte ich vergeblich darauf, dass etwas passiert? Obwohl Gott doch versprochen hat, auf die Gebete zu hören. Warum macht er nichts? Kann er nicht oder will er nicht? Das haben sich nicht erst die Christen gefragt. Schon im Alten Testament hatten die Menschen ihre Zweifel gehabt. Und Gott gibt ihnen durch den Propheten Jesaja im 55. Kapitel ab Vers 8 folgende Antwort. Da sagt er, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt Samen zu säen und Brot zu essen, so soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Dann seht ihr noch so diesen Vers, der so ein bisschen dunkler ist. Das ist das erste Lied, was wir gesungen haben. Es mag zwar ein Kinderlied sein, aber es hat direkt diesen Bibelvers als Hintergrund. Ne? Alles jubelt, alles singt. Das ist Jesaja 55, Vers 12. Ja, aber das ist nur ein kleiner Einschub. Ihr kennt mich, dass ich sowas gern mache. Also Gott hat den Überblick. So viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken höher als eure Gedanken. Und du kannst sicher sein, während du wartest, sitzt Gott nicht im Himmel und dreht Däumchen. Während du wartest, handelt Gott. Er hat seine eigenen Gedanken und seine eigenen Wege. Und das können wir in der Bibel so ganz gut sehen, weil da dargestellt ist, wie Gott handelt und wie Gottes Heilsplan ist, weil er darin seinen Plan offenbart und weil er etwas von der Art und Weise offenbart wird, wie er reagiert. Und besonders gut sehen wir das an der Geburt Jesu. Im Rückblick auf die Geburt Jesu sagt Paulus in Galater 4, Vers 4, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Also die erfüllte Zeit, das ist wörtlich übersetzt der festgesetzte Zeitpunkt. Und zu diesem Zeitpunkt, muss man mal sagen, ja, warum war da die Zeit erfüllt? Hat Gott einfach mal so gewürfelt, hat gesagt, okay, das Jahr Null, oder beziehungsweise, das war damals noch nicht das Jahr Null. Ja? Also warum gerade da? Aber wenn wir mal schauen, wie war damals das Umfeld, wie war damals die Situation, als Jesus auf die Welt kam? Es war das erste Mal in der Menschheitsgeschichte, dass die Voraussetzungen optimal waren für die Ausbreitung des Evangeliums. Es gab infolge des Hellenismus, das fing so ab 400, so ab 300, so in der Zeit vor Christus fing das an. Es gab infolge des Hellenismus das Koiné-Griechisch. Das war eine Weltsprache, so wie heute Englisch. Ja? Also, und fast jeder konnte das auch. Oder zumindest halt ein paar Brocken. Und in diese Weltsprache wurde dann auch das damalige Alte Testament übersetzt. Die Juden hatten sich in der Diaspora bis in die entferntesten Winkel des Römischen Reiches ausgebreitet. Und darüber hinaus auch noch Mesopotamien, Persien und so weiter. Die waren damals in der ganzen bekannten Welt zu finden. Das waren Anknüpfungspunkte. Und das Römische Reich hatte mit seinem Straßennetz und dem römischen Frieden optimale Voraussetzungen geschaffen. Es waren diese römischen Straßen, es waren sozusagen die damaligen Autobahnen. Dass, sag ich mal, Leute, die von Jesus erzählten, gut von dem einen Ort zum anderen kommen konnten. Und zugleich war es auch so, also das Römische Reich war zwar von der Infrastruktur her stark, aber die Ideologie dahinter, der Glauben, dieser klassisch griechische Römer, also dieser Götterglaube, so kennen wir von Asterix, Jupiter, Zeus und so weiter, Artemis, Venus und so weiter, daran glaubten die Leute nicht mehr. Und die waren auf der Suche, die suchten nach Alternativen. Und in diese Situation hinein, wo die äußeren Rahmenbedingungen so günstig sind, gerade da kommt Jesus auf die Welt. Also später wäre es natürlich noch besser gewesen, vielleicht jetzt, also heute oder so, gell? Also wenn man sich das vorstellt, Jesus würde heute auf die Welt kommen, dann wüssten wir, wie er aussieht, dann gäbe es garantiert Handyaufnahmen und so weiter, gell? Das würde eins zu eins, also kann man sich immer vorstellen, gell? Aber er wollte ja auch nicht uns vergeblich warten lassen, nochmal 2000 Jahre. So früh wie es ging, kam er auf die Welt, als aber die Zeit erfüllt war. Und dann breitete sich innerhalb von 350 Jahren der christliche Glaube, das waren ja 12 Fischerleute so ungefähr, und dann auf einmal 350 Jahre später war es Staatsreligion. Das, was ich hier aufzähle, sind natürlich Fakten, die wir erst im Rückblick sehen. Und darum ist es so wichtig, dass wir immer auch wieder schauen, wie hat Gott in der Vergangenheit gehandelt. Und darum ist es so wichtig, was er uns in seinem Wort verheißt. Darum ist es so wichtig, dass wir in der Bibel lesen und sehen, wie hat Gott sich in der Vergangenheit offenbart? Was hat er getan? Wo ist der rote Faden? Wo ist der erkennbar? Die Bibel, das ist unser Schatz, weil sich Gott uns festlegt gegenüber. Wenn wir irgendetwas kaufen, dann bewahren wir immer den Kassenbon auf. Das ist sozusagen die Garantie, das ist das Kaufdatum. Da wissen wir, das ist klar, das habe ich am 8.8.88 mal gekauft. 50 Jahre Garantie, passt schon. Ne? So. Und wie gehen wir mit der Bibel um? Gott legt sich in der Bibel uns gegenüber fest. Das ist Gottes Garantieurkunde. Er müsste das nicht machen, Gott ist schließlich Gott. Aber er legt sich trotzdem fest, in der Bibel und in seinem Sohn Jesus. Und dadurch erkennen wir, der rote Faden, das ist seine Liebe zu uns. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Nicht alle unsere Fragen und Probleme werden hier auf der Erde eine Antwort haben. Nicht alles das, worauf wir warten, wird sich so erfüllen, wie wir uns vorstellen. Aber wir haben die Zusage, dass wir eines Tages keine Fragen mehr haben werden. In Gottes neuer Welt, sichtbar auf dieser Erde gekommenen Reich. Wenn es keinen Hunger mehr gibt, keine Not und kein Geschrei. Darauf warten die Christen nun schon seit 2000 Jahren. Natürlich ist das nicht immer einfach zu warten. Und obwohl Gott uns auffordert, geduldig zu sein, verlieren wir die Geduld und können manchmal irgendwann nicht mehr warten. Das Gute ist, wir warten nicht alleine. Und das ist eine ganz wichtige Aufgabe von Gemeinde, und das wurde auch in den Zeugnissen sichtbar. Wir sind sozusagen eine Wartegemeinschaft. Ja, also nicht nur irgendwie, dass wir in so einer Wanderhütte da zusammen warten und uns irgendwie gehen die uns alle auf die Nerven, das mag auch manchmal so sein, aber eigentlich sind wir zusammen unterwegs und unterstützen uns gegenseitig. Und wenn wir merken, der eine, der kann nicht mehr, Mensch, dann helfen wir ihm, dann nehmen wir was aus seinem Rucksack raus und nehmen das selbst noch mit dazu oder geben ihm noch was von unserem Trinken ab oder so, im übertragenen Sinn. Und ja, weil das hat ja jeder mal so die Augenblicke, wo es nicht so gut geht. Und bis jetzt, ja, mit Erfolg. Die Kirche gibt es immer noch. Als Menschen, die an Jesus glauben, halten wir sozusagen die Verheißung hoch. Von dem Friedensreich, die Vision von dem Friedensreich. Und manchmal mag der Gedanke kommen, dass das Warten vergeblich ist. Aber ich bin mir sicher, dass auch hier eines Tages die Zeit erfüllt sein wird, dass man sagen wird, als aber die Zeit erfüllt war, kam Jesus zurück. Und dann bin ich mir sicher, dass wir ebenso sagen werden im Rückblick, naja klar, logisch, ich habe so gewartet, aber erst musste das passieren, das passieren, das passieren und das passieren. Also heißt es für uns warten. Weiter warten, wie ein Bauer auf die kostbare Frucht der Erde wartet und dabei geduldig ist, bis sie empfange den Frühregen und den Spätregen. Im Garten habe ich so einen blauen Mais ausgesät. Ja, da bin ich so ganz neugierig drauf, habe ich mal vor ein paar Jahren was von gelesen. Und der Mais, der wächst in die Höhe, der ist schon so 4 Meter hoch oder so ungefähr. Aber ich hatte den letztes Jahr auch schon so gesät und die Kolben, die waren dann so groß. Ne? Da war der auch schon so groß. Und jetzt habe ich immer Zweifel, also wie wird es dieses Jahr werden? Wie wird meine Ernte aussehen? Und dass der so hoch wächst, das interessiert mich gar nicht. Weil ich möchte ja Kolben haben und kein Stroh. Und da ist es für mich echt schwierig. Ne? Ich würde gern wissen, wie sieht's aus? Ne? Aber naja, so mal schauen. Also warten und vertrauen, dass Gott am Werk ist, auch wenn ich es nicht sehe. Und wenn es nicht wird, wir haben Mirabellen und Brombeeren, das ist ja auch was. Wobei natürlich, auch klar ist, also wenn ich warte, jetzt hier auf die Ernte, dann kann ich nur warten, ja? Also Gott muss im Grunde die Ernte schenken und vielleicht ist es auch so, dass der in der falschen Klimazone ist, kann auch sein. Ja? Also, aber grundsätzlich ist es so, wenn ich warte, arbeitet Gott. Ja, das ist so dieser Plan, also bis die Zeit erfüllt war. Aber es heißt umgekehrt nicht, dass wenn ich warte darauf, dass Gott handelt, dass ich Däumchen drehe, dass ich mich zurücklehnen kann. Also es geht hier nicht für uns um ein Warten auf Godot. Und ich habe den Verdacht bei uns Menschen, so nach dem Motto, ja, ich bete darum, dass halt das und das passiert. Und dann warten wir und dann lehnen wir uns zurück. Und dann ist es ein bisschen so, wie beim Monopoly, gehe ins Gefängnis, gehe direkt dorthin, gehe nicht über los, ziehe nicht 4.000 Euro ein. So ungefähr, wir ziehen uns vom Leben zurück und sagen, ja, okay, Gott, warte, mach mal. Aber ich bin mir sicher, wenn Gott dich warten lässt, dann wird er dir auch zeigen, wie du diese Zeit sinnvoll nutzen kannst. Also Gott ist kein Gott, der, sag ich mal, nur so in sich ruht und der die Hände träge in den Schoß legt. Und es kann sein, dass er will, dass irgendetwas passiert in deinem Leben. Es kann zum Beispiel sein, dass er sagt, jetzt schau doch mal nicht immer nur auf dich, sondern schau auch mal auf den anderen. Aber ich denke, ganz oft wird es auch so sein, dass er im Zusammenhang mit deinem Warten Themen in deinem Leben hochkommen lässt, um die du dich dann kümmern sollst. Also Gott bereitet uns oft auf diese Weise vor, dass bevor etwas in unserem Leben passiert, so bestimmte Themen auf einmal im Leben aktuell sind, über die wir nachzudenken haben und die wir auch zu bearbeiten haben. Ich habe das zum Beispiel damals gemerkt, als es darum ging, mit dem Theologiestudium anzufangen. Merkt man natürlich auch erst im Nachhinein. Aber es war so, dass so bestimmte Themen in dem Zusammenhang ja aufploppten. Wie ich auf einmal anfing, wie auf einmal so eine Sehnsucht kam, mehr zu beten. Und wie ich merkte, okay, irgendetwas wird passieren. Und dann, als es soweit war, konnte ich das dann doch recht gelassen angehen. Ich wusste zwar nicht, was kommt, aber so zumindest so eine erste Richtung wusste ich. Und in der Bibel finden wir ganz viele eindrucksvolle Beispiele von Menschen, die auf eine gute Art und Weise gewartet haben, wo Gott auch so bestimmte Aufgaben denen auch hier gegeben hat. Also Abraham ist deutlich, ne? Da sehen wir auch sein Leben so ganz gut und die Punkte, wo Gott auch an ihm gearbeitet hat, wo Gott ihn herausgefordert hat, auf eine sehr krasse und radikale Weise. Und wo es nicht nur einfach darum ging, die große Verheißung war ja die Frage, würde ihm noch ein Sohn geboren werden? Das heißt immer wieder, Abraham glaubte den Herrn. Und dann waren solche Sachen wie mit Ismael oder dann auch mit dem Opfer da von Isaak, wo Gott ihn herausgefordert hat, auf eine Art und Weise, die ich nicht verstehe, aber was für Abraham irgendwie stimmig war. Wir haben die Davidsgeschichte, das haben wir ja gerade in der Predigt. Der wird so als Jugendlicher, wird er zum König gesalbt. Dann besiegt er auch den Goliath, wird General und dann auf einmal ist er Widerstandskämpfer und muss sehen, dass er mit dem Leben davonkommt. Der wird sich auch so gesagt haben, Gott, was soll das? Du hast mich doch so gesalbt. Warum bin ich jetzt hier in Lebensgefahr? Wir haben im Neuen Testament, haben wir bei der Geburt Jesu den alten Simeon. Ja, der sagt, nun lässt du deinen Diener im Frieden fahren, denn meine Augen haben deine Herrlichkeit gesehen. Eine ganz bewegende Geschichte, das ist die Geschichte von Josef. Also darauf weist Leo Bigger, der Gründer des ICF, hin. Also Josef, das ist der zweitjüngste Sohn von den 12 Söhnen des Erzvaters Jakobs und das ist einer der Wartenden der Bibel, von dem wir auch von einer persönlichen Aufgabe wissen. Also so als Teenager schenkt Gott ihm einen ganz besonderen Traum, in dem deutlich wird, dass dieser mit ihm etwas ganz Besonderes vorhat. Ja, Josef erzählt den Traum in der Familie und stachelt damit den Hass seiner Brüder gegen ihn an, die sowieso ihn so ein bisschen auf den Kieker haben. Und in einer günstigen Gelegenheit verkaufen die ihn dann als Sklave nach Ägypten. Dem Vater wird dann erzählt, dass er tot ist. Denn in Ägypten landet Josef bei einem hohen Beamten als Sklave. Da geht es ihm wieder gut. Er erarbeitet sich eine Vertrauensstellung. Er denkt, na, das wird schon gut, aber dann landet er wegen falscher Anschuldigung im Gefängnis. Also, das ist jetzt ein bisschen so geschätzt. Ungefähr so 3 Jahre war er am Haus des Beamten und dann nochmal ungefähr 8 Jahre im Gefängnis. Das heißt, er hat den Traum gehabt und dann wird es nicht besser, sondern es wird schlimmer. Ne? Also zuerst die Sklaverei, dann so dieser Aufstieg im Haus von Potiphar, dann das Gefängnis, richtig weit unten. 8 Jahre im Gefängnis. Und dann plötzlich eines Tages, da bietet sich ihm eine Chance, aus dem Gefängnis herauszukommen. Also Gott hat ihm nicht nur die Gabe geschenkt, dass er durch Träume zu ihm spricht, sondern hat ihm auch die Gabe der Deutung geschenkt. Und nun hat ein Beamter des Pharao, der auch ins Gefängnis geworfen wird, einen Traum. Ein Bild von James Tissot. Und Josef kann diesen Traum für ihn deuten, hat auch gute Nachrichten für ihn. Er wird vom Pharao wieder in Gnaden aufgenommen werden. Und am Ende heißt es, aber dieser Beamte, der vergaß Josef. Und das ist für Josef wirklich eine krasse Sache. Ne? Also er wartet nun schon 11 Jahre ungefähr, 13 Jahre ungefähr. So, wir wissen das nicht so genau. Aber das lohnt sich mal, auf diese Zwischentöne zu achten in diesem Gespräch mit diesem Beamten. 1. Mose 40, 12 bis 15 und ich lese das mal vor. Ich sage dir, was der Traum bedeutet, entgegnete Josef. Und dann deutet er den Traum, dann heißt es, denk an mich, wenn es dir wieder gut geht. Erzähl dem Pharao von mir und bitte ihn, mich hier herauszuholen. Denn ich wurde aus meiner Heimat, dem Land der Hebräer, entführt. Und jetzt sitze ich hier im Gefängnis, obwohl ich nichts Unrechtes getan habe. So, Neues Leben Übersetzung. Ich weiß nicht, ob das euch aufgefallen ist. Ich markiere das mal. Ich. Also natürlich, ganz am Anfang sagt er schon, ja, nur Gott kann den Traum deuten. Aber dann in der entscheidenden Situation, ich, mich und mir. Also wir wissen das ja schon vom Ende her. Gott hat vor, ihm zum zweitwichtigsten Mann in Ägypten zu machen. Und da ist es klar, jemand, der so eine große Aufgabe vor sich hat, da darf das Denken nicht nur um einen selbst kreisen. Vielleicht sagst du, was soll er denn sonst sagen? Aber wenn wir mal ein Kapitel weiterblättern, 2 Jahre später, da steht er dann tatsächlich vor dem Pharao und da hört sich das dann ganz anders an. Und ich denke, diese 2 Jahre zusätzlich zu den 11 Jahren, die hat er anscheinend noch gebraucht. Der Pharao, der hat irgendwann auch 2 sehr ähnliche Träume, da kommt er nicht weiter und dann fällt diesem Beamten erst ein, dieses Versprechen. Und jetzt hört sich Josef, der kann auch diesen Traum deuten und das hört sich ganz anders an. Also 1. Mose 41, 25 und 28. Beide Träume bedeuten dasselbe, sagte Josef zum Pharao. Gott hat ihnen durch sie mitgeteilt, was er tun wird. Gott hat ihnen gezeigt, was er tun wird. Also kein Ich, mich, mir, mich, sondern Gott, er, Gott, er. Und das ist der Weg, den Josef zu gehen hat. Also in seinem Fall ist es so, bei einem anderen Menschen mag das anders sein. Dass Gott einen Menschen vorbereitet, dass Gott einen ganz bestimmten Weg geht, um, sag ich mal, auch um ihn dazu zu bringen, um diese großen Gaben, die ja schon von Anfang an da sind, um damit richtig umgehen zu können. Ich kann mir vorstellen, Josef, der wird diesen Tag, als er den Brüdern von diesem Traum erzählt hat, den wird er verflucht haben, wird gesagt haben, wie konnte ich nur so blöd sein, meine Brüder dann noch weiter zu reizen. Jetzt sitze ich hier in Ägypten in der Patsche. Gott, was willst du denn jetzt noch machen? Und trotzdem hilft ihm auch dieser Traum, daran festzuhalten. Ja, irgendwie daran, das ist so das, woran er sich festhält. Dass er sagt, Gott, du musst machen. Und Josef ist auch bereit, an sich zu arbeiten, auch wenn es manchmal länger dauert. Aber ehrlich gesagt, ich kenne das auch aus meinem Leben, dass ich manchmal Gott gegenüber ganz schön auf dem Schlauch stehe und ihr vielleicht auch. Wenn du wartest, ist Gott nicht tatenlos. Und du auch nicht. Und indem du dich darauf einlässt, da kann Gott an dir arbeiten. Ich habe das ja letztes Jahr auch erfahren. Vor den Sommerferien nahmen Reinhard Hage, Hans-Peter Magnussen und mich in die Haushaltslage der Gemeinde mit hinein. Und es war klar, dass es Veränderung geben würde. Und das war erstmal so eine Überraschung und man musste damit klarkommen. Und ich habe mir das ja auch nicht ausgesucht, aber ich habe irgendwie gemerkt, dann so nach und nach, also Gott ist mit dabei. Und dann habe ich auch so diese Zuversicht zu bekommen. Und natürlich, ich wusste nicht, dass ich in der Bauabteilung des Bistums landen würde. Gott ist da so einen Schritt nach dem anderen gegangen. Und ich musste mich dabei auch einmal, mehr als einmal in Frage stellen. Und eine Sache, die so ein bisschen äußerlich sichtbar ist, ist der Bart. Irgendwann sagte eine Bekannte, du kannst jetzt nicht mehr aussehen wie so ein jüdischer Rabbi, als Pastor geht es, als Architekt nicht. Und so, das ist jetzt nur mal so, also da ist viel passiert. Ja? Aber das war nicht einfach. Aber auf der anderen Seite merkt man dann auch, da sind offene Türen, durch die man dann einfach gehen muss. Und jetzt ist es so, wie es ist und muss ich alles noch so einspielen. Wir haben jetzt auch als Gemeinde jetzt zwar nicht die Mittel, mich jetzt wieder voll einzustellen, aber dafür können wir David Joischea als Jugendreferenten einstellen, sodass wir als Gemeinde am Ende doch wieder eine Stelle haben. Es lohnt sich, auf Gott zu warten, dass er handelt. Und natürlich kenne ich es auch anders aus meinem Leben, dass es nicht so schnell geht, sondern sich so lang und zäh hinzieht, so wie so ein Kaugummi, bis dann irgendwann das Eingreifen Gottes zu erkennen ist. Einige Sachen verstehe ich bis heute nicht. Und ich werde Fragen haben, wenn ich einmal vor dem Thron Gottes stehe. Aber wahrscheinlich kommt es auch gar nicht mehr so darauf an, weil dann alles gut sein wird. Dafür ist ja Jesus schließlich Mensch geworden. Dafür ist er am Kreuz gestorben, um uns einen Weg zu bahnen zu unserem himmlischen Vater, um uns herauszuholen, nicht nur aus den Kriegen und der Gefahr um uns herum, sondern auch aus der Not und der Schuld, aus der Ich-Bezogenheit unseres eigenen Lebens. Auf uns wartet eine wunderschöne Zukunft, die schon heute immer mal wieder aufblinkt. Gott ist am Werk, auch wenn du nichts davon mitbekommst. Seine Wege sind höher als deine Wege und seine Gedanken sind höher als deine Gedanken. Durch seinen Heiligen Geist spricht er zu dir. Er führt dich und er leitet dich und bereitet dich auf das vor, was er mit dir vorhat. Wenn das kein Grund ist, ihm zu vertrauen und auf ihn zu warten. Amen.